Der heutige Gast auf der Stadttagbühne ist gebürtiger Berner und mittlerweile 33. Er hat an der HSG promoviert und ist seit 2009 Chef der Wissensfabrik. Dass er Chef ist, nützt ihm nicht viel, er hat nämlich keine festen Mitarbeiter. Seine Wissensfabrik ist ein Think Tank für Herausforderungen der digitalen Wissensgesellschaft. Was damit genau gemeint ist, das erklärt unser heutiger Gast dann im Gespräch. Begrüßen Sie mit mir den Ökonom, Berater und Autor, den Joël-Luc Gachelin. Gerade kurz zum Anfang, wir duzen uns, wir sind so ein bisschen im gleichen Alter und haben uns auf das geeinigt, obwohl ich keinen Doktortitel habe, haben wir das so festgelegt. Ich habe viel über dich und von dir gelesen und trotzdem weiss ich nicht richtig, was du so machst. Kannst du uns das erklären?
Also mein Alltag interessiert dich, oder mein Beruf.
Ja, genau, dein Beruf eigentlich vor allem.
Ja, du hast eigentlich gut eingeführt. Mein Thema ist, wie verändert sich Gesellschaft und Wirtschaft durch das Internet? Und innerhalb von diesem Thema ergeben sich dann halt ganz verschiedene Aufträge. Das kann mal ein Vortrag sein über ein Thema, wo ich dran am Arbeiten bin. Das kann halt, mit einem Unternehmen in einem Workshop etwas erarbeiten sein. Im Moment arbeite ich einen Tag pro Woche fix bei einem Unternehmen, wo es halt um diese Themen geht. Das Thema ist eigentlich das, was mich treibt und weniger Tätigkeit oder die Arbeitsform.
Okay, aber das ist ja, wie soll ich sagen, du schaust in die Zukunft.
Ja, ich schaue in die Zukunft oder ich schaue vor allem genau in der Gegenwart her, was passiert und was sich verändert. Und du das will probieren hochzurechnen, was die Zukunft könnte sein.
Aber dann bist du ja hellseher.
Nein, aber ich tue ja nicht sagen, im Jahr 2050 passiert das und das. Und ich probiere immer zu sagen, an diesen Orten verändern sich Sachen. Da hat es einen Trend und da hat es einen Gegentrend. Und ich tue mehr so Spannungsfelder oder Kräfte beschreiben, untersuchen, die etwas verändern.
Okay, du hast ja auch kein weißes langes Kleid und heisst Uriella. Von dem her kommst du in einem normalen Gewand daher, bezeichnest dich aber selber auch als Hofnarr. Mhm. Warum das?
Hofnarr, weil ich gerne Fragen stelle, die sich eben Unternehmen nicht stellen. Und als Externer kannst du die natürlich besser stellen, weil einerseits du bist nicht so in diesem Betrieb gefangen, in dieser Hölle vom Unternehmen. Und andererseits bist du nicht so in politischen Machenschaften oder Netzwerk von einem Unternehmen verstrickt und hast wie weniger zu verlieren, wenn du halt eine freche Frage stellst. Oder?
Also die Aussenansicht
sozusagen. Ja, genau. Ja.
Jetzt bei deinem Beruf geht's, oder bei dem, was du machst, geht es hauptsächlich ums Wissen. Weißt du eher viel oder eher wenig?
Ja, wenig. Also.
Aber man müsste ja davon ausgehen, wenn du mit Wissen schaffst, dass du dann auch viel weißt.
Ja, aber also, es gibt ja das gängige Sprichwort, dass je mehr man weiss, desto mehr merkt man, dass man eigentlich gar nichts weiss. Und je tiefer dass du in eine Disziplin eintauchst oder je mehr Zusammenhänge dass du auch siehst, desto mehr merkst du eigentlich, dass du verloren im Posten bist. Also, ja.
Ist es dann besser, weniger zu wissen?
Ich weiß es nicht. Es ist vielleicht auf eine Art vielleicht einfacher. Ich weiß es nicht. Also, es ist ja sofort eine Wertung drin, ob etwas gut ist oder schlecht.
Wer bestimmt, welches Wissen wichtig ist?
Ja, ich vertrete so ein konstruktivistisches Weltbild, sagt man. Und in dem würde ich persönlich bestimmen, welches Wissen wichtig ist. Man könnte auch sagen, es gibt halt Systeme, die darauf einwirken, welches Wissen das wichtig ist. Sei es Wissenschaft, früher war sicher Theologie wichtig, die bestimmt, welches Wissen das wichtig ist. Heute ist viel Wissen auch von Wirtschaft geprägt. Beratungsunternehmen, die definieren, welches Wissen das wichtig ist, oder Facebook und Google, die mit ihren Algorithmen überhaupt bestimmen, welches Wissen zu uns kommt. Also Priorisierung vorne von Informationen oder von Wissen.
Da steckt ja auch ein bisschen Philosophie dahinter. Mhm. Ich habe nochmal so eine philosophische Frage. Ist es dein Ziel, alles zu wissen?
Nein, also schon immer mehr zu wissen. Aber wie ich vorher gesagt habe, je mehr man weiß, desto mehr weiß man eigentlich.
Dass man weniger weiß.
Nicht viel. Es ist schon ein Ziel oder eine Lebenshaltung, dass ich immer viel Information oder viel Wissen möchte zu mir nehmen. Das schon. Aber ich glaube, ja, irgendwann kommt man auch zur Frage, gibt es eine Weltformel, wo du alles Wissen kannst aber kondensieren und dann kommst eine Wahrheit oder eine Formel über, die das ganze Universum erklärt.
Du hast vorher Google und Facebook zum Beispiel als Platzhalter für ganz viele so Netzwerke, Datenspeicherorte oder wie man das auch immer sagen verwendet. Und das deutet auch auf das Online-Buch hin, wo du vor einer Weile veröffentlicht hast. Das sind, glaube ich, 2 Jahre mittlerweile her. Das Buch heisst «Schattenzeitalter» und ich möchte das Buch oder das Online, es ist eigentlich ein Online-Buch, mit dir genauer anschauen. Aber bevor wir das machen, müssen wir den Leuten noch ein bisschen erklären, um was es überhaupt geht. Und ich sage mal, es ist ein Online-Buch, das heisst ein Buch, das man im Internet lesen kann. Es sind 216 Gedanken zu der Zukunft. Also es ist so aufgeteilt in Kapitel. Das Buch heisst «Schattenzeitalter» und das Wort kommt auch sehr viel vor. Was bedeutet «Schattenzeitalter»?
«Schattenzeitalter» ist wie beides. Es ist einerseits ein Mechanismus, und zwar der Mechanismus, dass durch das Internet oder durch die Digitalisierung immer mehr Schatten sichtbar werden von uns. Also zum Beispiel, mein Unterbewusstsein wird vielleicht beleuchtet oder mein Kaufverhalten von der Vergangenheit wird beleuchtet. Einfach all die Daten von mir, all die Spuren, die ich im Internet hinterlasse, das habe ich als Schatten bezeichnet. Und das Gleiche kann man natürlich auch sagen von Unternehmen oder von Staaten, die durch das Internet Schatten hinterlassen oder Spuren hinterlassen. Und andererseits ist Schattenzeitalter eine Epoche, in der wir uns drin befinden, weil wir als Individuen, als Unternehmen und als Staat aufgefordert sind, einen Umgang zu definieren mit diesen Schatten. Also, welche Schatten wollen wir zulassen, wem gehören die Schatten, welche Schatten wollen wir schützen, welche wollen wir auswerten, welche wollen wir geheim halten und so weiter.
Also, den Schatten sonst, wenn ich ja durchs Licht gehe, sind das Schatten, die ich sehen kann. Und das sind ja Sachen, das sind Schatten, die ich nicht gesehen oder vielleicht auch gar nicht mitbekommen oder wo ich mich dafür anstrengen muss, dass ich sie sehen oder wahrnehmen kann.
Ja, das ist richtig. Also gewisse Schatten siehst du natürlich, wenn du dein Facebook-Profil anschaust.
Also ich kann ein Beispiel machen. Ich habe vor kurzem mir einen neuen Tisch kaufen und habe im Internet nach einem Tisch gesucht. Und 2 Tage später bin ich wieder ins Internet und dann hat es jenste Anzeige für so einen Tisch. Also das ist wahrscheinlich etwas, da bin ich selber ein bisschen erschrocken. Das ist wahrscheinlich etwas, was du mit dem meinst, dass das nachher so umgeistert im Internet, die Suche, weil ich sie eingegeben habe und dann irgendwie wieder auf mich zurückfällt.
Aber es gibt gewisse Schatten, die du weißt dass, oder auch siehst, wenn du dein Facebook-Profil anschaust und die ganze Timeline abscrollst oder wenn dein ich glaube, wir sind auch bei Xing jetzt befreundet. Dort siehst du auch, mit wem du vernetzt bist oder was für eine Biografie hast. All die Daten, die du irgendwo angegeben hast, die sieht man. Was du aber nicht siehst, ist halt, wo die Schatten irgendwo zusammengezogen werden. Und was du noch viel weniger siehst, ist quasi Beobachtungsposten von Leuten oder von Institutionen, die dich beobachten, die Schatten zusammenziehen, ja. Die auswerten und die dann wieder anwenden, für dir zum Beispiel einen Tisch vorzuschlagen.
Dass die Schatten entstehen, das weiss ich ja wahrscheinlich, aber dass hindurch die Zusammenhänge, das kann ich wahrscheinlich, aber könnte ich wahrscheinlich auch gar nicht begreifen, so richtig, was da alles passiert, wenn ich im Internet noch einmal draufklicke, was im Hintergrund alles passiert. Kann man das wahrnehmen? Denkst du, wenn du im Internet am Surfen bist, über solche Sachen an?
Ja, ich denke, ich tue sicher vielleicht bewusster surfen als andere Leute und tue dann auch zum Teil verhindern, dass die Schatten entstehen oder verhindern, dass jemand beobachtet. Ja. Und ich bin mir bewusst, wenn mir ein Hotel vorgeschlagen wird oder wenn ich einen Preis beim Online-Sortiment sehe, dann weiss ich, dass wahrscheinlich meine Schatten irgendwie sind reingerechnet worden, um das Angebot zu bekommen.
Das heisst, dass wenn ich das gleiche Angebot suche, einen anderen Preis habe als du, weil...
Ja, das weiss man eben nicht so genau. Also, es gibt sicher Leute, die das vielleicht genauer untersucht haben, aber wenn wir jetzt auch etwas auf Google suchen oder wenn wir auch ein Hotel suchen oder wenn wir auch Kopfhörer kaufen in einem digitalen Sortiment oder auch wenn wir eine Partnerin oder Partner suchen mit dem Internet, muss man schon davon ausgehen, dass wir A, auch ein anderes Angebot haben und B, auch einen anderen Preis haben. Aber wo das jetzt genau so ist,
also am meisten auffallen tun mir so Sachen, wenn ich einen Flug buche. Wenn ich ihn wahrscheinlich einmal suche und zwei Tage später dann nochmal und dann wird buchen, ist er dann teurer, weil das Internet sicher können merken, dass ich neu mit zehren will. Du hast geschrieben, im Schattenzeitalter duellieren sich die Mächte des Lichts und der Dunkelheit. Das klingt nach Krieg.
Ja, es ist eine Auseinandersetzung. Ich kann es vielleicht bildhaft machen, indem sie sagen, Digitalisierung ist vergleich immer mit der Entdeckung eines neuen Kontinents oder mit der Verlagerung der Zivilisation von dem realen Raum, den wir auch mit den Händen fassen können, in digitalen Raum. Und im Moment sind halt schon dort irgendwie Auseinandersetzungen oder Machtkämpfe im Gang um den digitalen Raum. Es ist vielleicht nicht Krieg im herkömmlichen Sinn, aber es ist sicher auch nicht eine heile Welt und nur eine Lagerfeuerstimmung in dieser Zivilisierung vom digitalen Raum.
Und nochmal ein Satz, den du gesagt hast, den ich auch sehr interessant finde, ist, der Weg ist nicht vorbestimmt, sondern Ergebnis einer kollektiven Weichenstellung. Mhm. Kannst du das noch kurz erläutern?
Probier es.
Der Satz ist von dir, den ich schon gewusst habe, wie du gemeint hast.
Ja, das ist schon zwei Jahre her. Nein, damit wollte ich ausdrücken, dass die digitale Zukunft oder überhaupt die Zukunft, die passiert nicht, die ist nicht plötzlich da und ist irgendwie fällt vom Himmel quasi, sondern wir entscheiden ja mit jedem politischen Votum oder auch mit jedem Kaufakt, den wir machen, wie die Zukunft wird sein. Wir haben alle Möglichkeiten, den weiteren Verlauf der Digitalisierung zu bestimmen. Wir kolonialisieren in dem Sinn mit.
Wir können mal in das Buch so ein bisschen reinhören. Es gibt einzelne. Also die Kapitel sind relativ kurz, es sind 276, die sind so etwa 5 bis 10 Sätze lang, würde ich jetzt mal schätzen. Ich möchte einfach gewisse Sachen zitieren und mit dir zusammen anschauen. Der Glaube an eine Wirklichkeit ist häufig wichtiger als deren Korrektheit. Also sind wir nicht eigentlich an den Fakten interessiert, sondern oder Fakten, wie sie uns am besten passen?
Das ist wieder ein bisschen die Frage, was ist Wissen? Und Wissen oder Wahrheit wird immer von gewissen Leuten oder gewissen Institutionen beeinflusst. Und am Schluss kommt es ja darauf an, ob du glaubst, etwas stimmt oder stimmt nicht. Und ob es dann wirklich so ist. Das ist dann noch eine andere Frage.
Das heisst, mein Wissensstand legt fest, ob ich etwas für wahr halte oder nicht.
Ja, und eben auch, ob du daran glaubst. Ob du
aber wenn ich daran glaube, es ist etwas richtig, dann ist es richtig für mich.
Dann ist es mit einer grossen Wahrscheinlichkeit richtig für dich, ja.
Aber wenn es für mich richtig ist, heisst es noch nicht, dass es richtig ist. Gut, wir gehen weiter. Im nächsten Kapitel geht es um Politik. In dunklen Zeiten wird Politik von absolut regierenden Monarchen ausgeübt. Der Sonnenkönig Louis XIV sah sich als Zentrum des Universums. Durch Revolutionen wurde die Macht der Monarchen beschnitten und den einseitigen, egoistischen und willkürlichen Wirklichkeiten ein Ende gesetzt. Politische Institutionen setzen Stellvertreter ein, um die gesellschaftlichen Wirklichkeiten zu definieren. Das Wirklichkeitsdesign wird so auf viele Köpfe verteilt. Gesetze halten diese idealen Wirklichkeiten fest, um das menschliche Zusammenleben zu ordnen. Zwecks Machtbeschränkung werden Definition, Exekutive, Anwendung, Legislative und Überprüfung, Judikative der Wirklichkeit getrennt. Je mehr die Tendenz vorherrscht, diese Trennung aufzuheben, desto autoritärer ist das Wirklichkeitsdesign. Wirklichkeitsdesign ist jetzt das, was wir vorher besprochen haben, so wie ich meine Wirklichkeit sehe oder wie man im Kollektiv die Wirklichkeit gestaltet.
So wie du die Welt wahrnimmst, ja. Und wahrnimmst, eben, was ist richtig, was ist falsch, was ist gut, was ist böse.
Wer legt denn das fest? Ist das Kollektiv? Ist das die Vergangenheit? Ist das das Kollektiv aus der Vergangenheit?
Ich habe jetzt im neuen Buch arbeite ich mit dem Begriff Formatik, um irgendwie zu beschreiben, dass wir halt in so einem System drin leben. Und dann ist eben die Frage, wer designt das wirklich? Wer sind die mächtigen Player oder wie viel Mitspracherecht haben wir auch bei der Gestaltung von dieser Matrix, und konkret setzt sich die Matrix oder das Wirklichkeitsdesign oder Gesellschaft, welchen Begriff man da immer zusammen brauchen will, aus dem Wirtschaftssystem, aus dem politischen System, aus dem technologischen Umwelt, aus dem Bildungssystem, aus dem Sozialsystem und so weiter zusammen.
Du redest in deinem Buch auch von den Big Four. Ich habe die da irgendwo aufgeschrieben, aber finde es gerade nicht. Das sind so die vier grossen Mächte. Welche sind das? Also eins ist Wirtschaft.
Eins ist sicher Wirtschaft, eins ist Wissenschaft, eins ist Religion und wahrscheinlich Politik.
Und du sagst, die Wirtschaft ist von diesen vier grossen Mächten die grösste?
Ich sage, das ist die im Moment am meisten Macht hat und am stärksten in dem Sinne auf das Design eben von dieser Matrix oder auf unsere Wirklichkeiten einwirkt. Ja.
Sprich, das, was wir vorbesprochen haben, dass wir das in dem Sinne auch füttern, die Macht, indem wir unser Konsumverhalten per Internet freigeben.
Ja, natürlich machen wir mit, im gewissen Sinn, weil du hast ja immer die Möglichkeit, Brot selber zu backen, anstatt einzukaufen oder dein Hemd 10 Jahre und nicht 1 Jahr zu tragen.
Gut, aber wenn ich den Cumulus-Karte oder Migros herhebe, dann, wenn ich das Brot backen will, dann kann einfach Migros herausfinden, dass ich zuhause ein Brot backe. Oder dass ich Zutaten für ein Brot gekauft habe. Also das heisst, ich müsste dann auch beim Bauer um die Ecke etc. etc. Also so kann ich das beeinflussen. Aber was habe ich davon, wenn ich nicht will, dass jemand weiss, dass ich ein Brot backe?
Ja, es sind zwei verschiedene Sachen. Das eine ist eben die Frage vom Wirtschaft als System aufrechterhalten oder zu stützen, wo die ganze Gesellschaft designt oder organisiert. Und das andere ist, das andere ist dann das Thema Privatsphäre. Willst du, dass andere Leute eben die Schatten kennen, so andere Leute darüber informiert sind, welche Getreidesorten das du kaufst oder nicht. Und ja, Daten sind halt dann wieder ein neues ökonomisches Gut vor Wirtschaft. Und dort kommt dann die Verteilungsfrage mit Spiel. Wem gehören die Daten? Wer darf die ökonomisch verwerten? Und sollst du an diesem Gewinn oder an dieser Verwertung beteiligt sein?
Bevor man über die Verwertung redet, habe ich da auch noch einen weiteren Satz. Je grösser die Marktmacht eines Unternehmens, desto wirkungsvoller kann es Bedürfnisse beeinflussen. Mhm. Das heisst, vielleicht wollte ich gar kein Brot backen, aber ich mache es, weil jemand mir sagt, es ist gut, wenn man ein Brot backt.
Ja, vielleicht müssen wir mal ein bisschen vom Brot
beispielen. Also gut, Beispiel gehen wir zu Turnschuhen. Ich kaufe Turnschuhe, weil meine Kollegen die haben.
Weil deine Kollegen die haben oder weil du auf Facebook Werbung bekommst oder weil dir seit du auf der Geburt bist oder seit Medien konsumierst, von Nike glaubhaft gemacht wird, dass du cool bist, wenn du Nike-Turnschuhe hast. Und dass es gut wäre, dass du im nächsten Jahr wieder neue Nike-Turnschuhe kaufst und dass du, wenn du gehst, Tennis spielen, andere Turnschuhe anhast, als wenn du gehst, Basketball spielen.
Zum Glück mache ich beides nicht. okay. Wir müssen das so ein bisschen stehen lassen. Aber da geht es eben so ein bisschen um die Wirtschaft, die im Moment so ein bisschen die grösste Macht ist von diesen vier. Jetzt geht es darum, dass offenbar, wenn sich die Mächte duellieren, dass da eine gewisse Destabilisation entsteht. Und du sagst über die Destabilisierung, Entscheide werden hinausgezögert, weil sie sich rasch als falsch erweisen können. Da gibt es noch den Begriff von der Multi-Optionsgesellschaft. Mhm. Wie hängt das zusammen?
Ich weiß jetzt nicht genau, welche Entscheidung gemeint war im Zitat, aber grundsätzlich kann man sagen, dass wenn wir alle eine Palette von Optionen haben, wir sehen hier die Bücher, oder? Wenn ich vor der Herausforderung stehe, welches Buch soll ich jetzt als nächstes lesen und so eine riesige Palette habe von Büchern, ist es vielleicht schwieriger, als wenn ich zwei Bücher habe, zum Auswählen. Und das Gleiche gilt natürlich auch für eine Wochenendgestaltung oder für wo ich die nächsten Ferien gehen soll.
Bedeutet denn das, dass ich, wenn ich zu viele Bücher habe zur Auswahl, dass ich dann lieber gar keins lese? Funktionieren wir so? Funktionierst du so? Kannst du nicht auswählen, wenn du zu viele Optionen hast?
Nein, aber die Entscheidung wird doch schon schwieriger, wenn du mehr zur Auswahl hast.
Gut. Also das heisst, dass man das rauszögert, weil man Angst hat, man könnte den falschen Entscheid
machen. Ja, es gibt dann verschiedene Taktiken. Ich glaube, das ist wieder abhängig von was für eine Art Mensch das du bist. Der eine zögert es vielleicht raus, der andere hat ein ausgeklügeltes System, um all die Bücher zu bewerten und dann eins herauszufinden, das er als nächstes liest. Der andere verlässt sich auf Empfehlungen von Freunden. Der nächste nimmt das erste, wo er in die Finger kommt. Es gibt dann verschiedene Strategien, um mit diesen Möglichkeiten umzugehen.
Der nächste Satz finde ich einen wichtigen. Digitalisierung kann auch als Evolution, als Annäherung von Mensch und Maschine verstanden
werden. Ja.
Also wir sind dran, Maschinen zu werden. Oder uns mit Maschinen zu verschmelzen. Oder du glaubst ja vor allem, dass unsere Hirne irgendwann, also jetzt so habe ich es gelesen, dass das ein Teil vom Netzwerk wird.
Ja, das ist schon ein wichtiges Thema von mir. Ich sage, bei Digitalisierung kann man lesen als entweder als Evolution oder als Steigerung von Komplexität. Und für mich der Mensch, der dieser Evolution unterliegt, wird halt immer komplexer und man kann sagen, er gleicht sich der Maschine an oder vielleicht gleicht er sich sogar am Göttlichen an, wenn er immer komplexer wird. Also man kann sich halt das irgendwie vorstellen oder probieren vorzustellen, was passiert, wenn der Mensch immer noch mehr Informationen aufnehmen kann, einfach wenn er immer komplexer wird. Und darum denke ich schon, ja, wir sind auf eine Art dran, zur Maschine zu werden.
Der Abstand zwischen analoger und digitaler Wirklichkeit wird immer kleiner. Mhm. Was bedeutet das? Also man kann sich so ein bisschen vorstellen, heute hat jeder ein Handy im Hosensack. Man ist ständig mit dem Internet verbunden. Da ist das damit gemeint? Oder ist das, was wir vorher besprochen haben, dass man eher, eben, dass man so ein bisschen Mensch und Technik miteinander anfangen zu verschmelzen?
Es hängt miteinander zusammen. Also, vielleicht nehmen wir wieder das Bild vom Anfang mit dem anderen Kontinent, mit der digitalen Welt und mit der analogen Welt. Und, jedes Mal, wenn wir ins Internet gehen, vereinfacht dargestellt, betreten wir die digitale Welt. Und Wir erleben ja eigentlich, dass es heutzutage oder dass es immer weniger Situationen gibt, die nicht durch das Internet unterstützt sind. Also wenn ich von morgen bis am Abendmittag anschaue, gibt es sehr, sehr viele Situationen, wo parallel das Internet läuft oder wo nicht parallel auch vor einem Bildschirm bin und auch in dieser digitalen Welt bin. Sei es in dem, dass ich jemandem ein E-Mail schreibe, sei es in dem, dass ich Fahrplaninformationen konsumiere, sei es in dem, dass ich schaue, wo ist das Restaurant und so weiter. Und das, die Vermischung von analog und digital, die wird nochmal zunehmen, wenn wir uns vorstellen, dass der nächste Schritt wahrscheinlich ist, dass man Informationen auf einer Kontaktlinse hat oder dass man Informationen hier irgendwie holographisch in diesem Raum dargestellt hat.
Glauben Sie, oder wie würde Ihr Leben aussehen ohne Internet?
Wie es würde aussehen?
Jetzt habe ich dich gesitzt. Entschuldigung. Wie würde es aussehen, wenn es das Internet nicht gäbe? Ist das vorstellbar?
Ja, es ist schon vorstellbar. Es wäre halt einfach auf eine Art wie früher. Also es gäbe halt weniger
Möglichkeiten. Gut, heute gibt es ja Jugendliche, die sich das nicht mehr vorstellen können, wie es früher war. Also, dass man noch per Telefon anrufen
musste. Vermutlich, es gäbe weniger Möglichkeiten. Es wäre vermutlich lokaler, es wäre vermutlich langsamer. Ja.
Was du auch ein bisschen anschaust, wir haben von diesen Schatten geredet, aber es sind ja noch andere Sachen, die uns durch das Internet beeinflussen. Also zum Beispiel, dass wir in Gemeinschaft erleben. Und dass wir durch das Internet, durch den Umstand, so wie wir heute leben, dass die Gemeinschaften flüchtig geworden sind. Also dass wir bei der einen Sache, wie soll ich sagen, dass man nicht mehr so verbindlich ist wie früher, wenn man zum Beispiel in einen Sportverein geht oder so Sachen. Man betritt Netzwerke situativ und man verlässt sie wieder situativ. Freundschaften, Bekanntschaften und Verpflichtungen verlieren ihren festen Charakter und passen sich dem dynamischen Konzept der Identität an. Nicht allen wird es gelingen, die verloren gegangenen Gemeinschaften zu ersetzen. Sprich, wir werden alles Einzelgänger.
Es ist zumindest eine Gefahr da, dass so pessimistisch vordenken, dann auch vor dem Computer hocken und gar nicht mehr rausgehen und auch Mühe haben, sich mit anderen Leuten bekannt zu machen. Ich glaube schon, eben wir erleben
Verflüchtigung. Die Entwicklung kann man ja jetzt schon beobachten. Dass
ja, wobei sie ist auch nicht, also es trifft ja nicht auf alle zu. Weil es gibt wahrscheinlich solche Leute, die überhaupt kein Problem haben mit dieser Verflüchtigung, die das gut finden und sich sehr schnell an neue Leute anpassen können. Und es gibt viele Leute, die Freundschaften genauso pflegen, wie sie sie früher gepflegt haben. Aber ich glaube, Gefahr besteht auch schon, dass Leute irgendwo, die sich verführen lassen oder die sich nicht gut vermarkten im Internet oder die Technologien nicht gut im Griff haben oder keinen Zugang zu Technologie oder Netzwerk haben oder auch zu Marken, dass die irgendwie verloren oder vergessen gehen und dann in einer so flüchtigen Gesellschaft schneller vergessen oder zwischengehen als in einer Gesellschaft, die halt durch Ritual geprägt war oder wo durch Gemeinschaft geprägt war.
Das ist also das eine. Das andere ist, dass die dazugehören, die kommen je länger, je mehr und in einen gewissen Druck, dass sie müssen wie auch liefern ständig. Also Fotos posten, so hast es du geschrieben, und nachschauen, wie viele Likes hat man jetzt und so ein Erfolg, der Erfolgsdruck dann auch hat, damit man überhaupt noch das Gefühl hat, man gehöre dazu. Was kann das auslösen oder was löst das aus? Sind wir das selber, weil wir einfach alle cooler sind als die anderen? Oder wer ist da verantwortlich für die Entwicklung?
Das Ja, man kann es schon als, ich glaube schon, dass man so als, wie, als Ökonomisierung kann lesen. Weil eben die Person auf dem Internet, wo nicht etwas Interessantes postet, die wird bei den anderen gar nicht angezeigt, beispielsweise im Facebook. Oder jemand, der nicht viele Freunde hat auf Xing, die Person wird in Zukunft auch von den Headhunters weniger angeschaut, für einen Job empfohlen zu bekommen, als jemand, der sehr viele Freunde und sehr viele interessante Kontakte hat. Und dann spielen halt wieder die Möglichkeit, an einem interessanten Ort Ferien zu machen oder einen interessanten Job zu haben oder schöne Turnschuhe zu haben. Das ist ja immer, da muss ich zuerst Geld haben, um mir die Sachen überhaupt zu leisten. Und wenn ich mir sie leisten, dann kann ich mich im Internet wieder schön präsentieren und dann kommt halt so ein Kreislauf
in Gang. Das ist eine alte Zweiklassengesellschaft. Die Erfolgreichen, wo man schauen, dass sie nicht runterfallen. Und
ich bin mir nicht so sicher. Also das eine Bild ist halt die Zweiklassengesellschaft, wo man sagt, es gibt die sehr Reichen und Gescheiten und die mit einem guten Netzwerk und gut ausgebildet und die anderen, die keinen Zugang zu dem haben. Oder man könnte auch sagen, durch die ganzen Daten, die wir hinterlassen, wird jeder eigentlich in so eine ganz spezifische Klasse eingeteilt. Also jeder kommt es gibt im Internet den Begriff vom Social Score zugewiesen, wo halt berechnet, es gibt zum Beispiel Cloud, wo aufgrund von deinen Twitter-Einträgen, aufgrund von deiner Vernetzung auf LinkedIn und so weiter und so fort, berechnet es dir einen Wert, einen Score. Und das klingt jetzt spielerisch, aber man kann natürlich schon auch sagen, der Wert, der symbolisiert irgendwo die deine Klasse in der Gesellschaft.
Also in der virtuellen Gesellschaft oder allgemein.
Ja, wobei sich das natürlich schon vermischt. Also ja. Man hat Beispiele gehört von Fluggesellschaften, wo Gäste ab einem gewissen Cloud-Score in die Lounge reingelassen haben. Oder eben, ich meine, Jobsuche wird vermehrt über Internet passieren. Und klar ist dein Profil virtuell, aber du schaffst dann schon in der normalen analogen Welt.
Also das heisst, mit dem Score oder mit der Rangliste, mit der Platzierung auf der Rangliste von allen Menschen wird eben auch bestimmt, ob ich gegen oben rutsche oder gegen oben gehe.
Ja, ich glaube, es bestimmt, wo du Zugang hast. Vielleicht heute noch nicht so wie möglicherweise in Zukunft. Also man kann sich vorstellen, jeder hat einen Cloud-Score und je nach Score wirst du in eine Diskothek hineingeladen oder nicht. Oder du wirst in ein Restaurant zugeladen oder nicht. Oder du wirst in einer gewissen Unternehmensfunktion zugeladen oder nicht. Oder du wirst in einen Segelclub zugeladen oder nicht, was auch immer. Also, wenn das mit der Ökonomisierung von Gesellschaft so in dem Sinn weitergeht.
Also eigentlich kein schönes, aus heutiger Sicht, keine gute Entwicklung.
Nein, wenn wir jetzt uns das so vorstellen und auch darüber nachdenken, ist das sicher nicht nur eine gute Entwicklung. Und gleichzeitig machen wir natürlich gleich auch mit. Oder? Du hast auch Freude, wenn 10 Personen ein Foto liken von dir auf Facebook,
als
wenn
es niemand
liked.
Sind wir dann einfach zu blöd?
Für?
Um zu merken, was mit uns passiert. Was wir mit uns machen lassen, wie wir uns unter Druck setzen lassen.
Nein, ich glaube, es ist eben interessant an diesem ganzen Schattenzeitalter, und darum habe ich eigentlich auch den Begriff vom Schatten gewählt, ist das Licht und Schatten ist halt sehr nah miteinander zusammen. Also du kommst ja, es ist ja nicht nur
also alles. Ohne Schatten kein Licht.
Und ja,
ohne
genau,
Licht kein Schatten.
Genau. Also die Daten sind ja auch, nehmen wir zum Beispiel von den Daten von irgendwelchen medizinischen Daten. Da kann man sagen, das ist ganz, ganz schlecht, weil du transparent wirst als Patient, weil die Krankenkassenprämie wahrscheinlich dann angepasst wird, weil du wieder keinen Zugang bekommst durch die Krankenkasse, durch den Score oder durch die Daten. Und andererseits kann man sagen, wenn all die Daten von allen Menschen, Gesundheitsdaten, zusammengezogen werden, dann wird künstliche Intelligenz entstehen und man wird Krankheiten können heilen, die man heute noch nicht heilt. Oder man wird können Therapie sehr viel besser individualisieren.
Also oder Früherkennung ist
auch ein Stichwort. Oder Früherkennung, genau.
Also es hat so dafür und dawider. Ich möchte einen Schritt weitergehen. Wenn früher jemand gestorben ist, hat man die Wohnung geräumt und und den Todesatz eingeschaltet und dann war es das gewesen. Heute lebt man weiter. Mhm. Das ist eigentlich, wie soll ich sagen, ein bisschen befremdlicher Gedanke.
Ich finde ihn noch spannend. ja, das sind Fragen, die noch nicht, die noch nicht geklärt sind, wo wir, also finde ich ganz interessanten Anwendungsbereich, der jetzt am Entstehen ist. Wie gehen wir tatsächlich um mit diesen digitalen Daten oder Schätzen, auch, wenn jemand gegangen ist? Wollen wir das alles löschen oder gibt es dann wie so digitale Ruinen, wo plötzlich jemand in Zukunft ganz spannende Menschen oder Sachen herausfindet? Das ist ja auch so ein bisschen die Frage mit dem nächsten Art von Leben. Gibt es irgendeine Lebenform, wo plötzlich die Daten zum Leben erweckt und dann entstehen neue Formen von Leben? Ich finde es spannend, mir macht das eigentlich keine Angst.
Ich könnte auch über meine Identitäten übernehmen, wenn ich nicht mehr da bin und als ich weiterlebe.
Ja. Vielleicht lebt auch ein Klon als du weiter, oder? Vielleicht entsteht aus mehreren Menschen entsteht ein neuer Mensch. Das ist
gut, das können wir uns jetzt noch nicht so vorstellen. Aber was sind denn auch Gefahren? Also du sagst, es ist sehr spannend, aber ja, ich frage mich, das kann ja nicht nur lustig sein. Also ich meine, will ich denn das, dass aus mir ein neuer Mensch entsteht?
Nein, ich glaube, eben so Selbstbestimmung ist sicher ein wichtiges Thema. Dass jeder die Möglichkeit hat, quasi auch ein digitales Testament quasi zu verfassen.
Zum Thema Selbstbestimmung, die habe ich ja aber wie nicht. Also wie soll ich sagen, wenn wir jetzt schauen, wie ich jetzt das Internet nutze, dann gebe ich ja eben die Daten preis. Oder ich kann dafür sorgen, dass die Daten möglichst wieder verschwinden. Ja. Aber gewisse Sachen kann ich gar nicht machen, ohne dass ich meine Daten preisgebe. Also das heisst, da ist man wie auch ein bisschen gefangen. Also die Wahl haben wir nicht immer.
Ja, ich denke, das sind politische Fragen, die offen sind, die entweder bewusst verdrängt werden oder wo nicht geklärt können werden im Moment. Aber das ist sicher eine wichtige Frage, das ganze digitale Testament. Ich denke, jeder Mensch sollte schon die Möglichkeit haben, zu entscheiden, willst du alles gelöscht haben oder nicht. Und wenn aber die Möglichkeit so besteht, dass es gelöscht soll werden, muss man, glaube ich, einen ganz anderen Ansatz fahren, von wo sind die Daten gespeichert sind. Es gibt so Überlegungen, dass jeder wie eine Art, bei der auch technisch zu wenig informiert, dass jeder eine Art Datentresor hat, wo dann du deine persönlichen Daten bei dir daheim speicherst und sie sonst bei niemandem, wie sagt man, per Gesetz erlaubt, dass jemand anderes die auch noch speichert. Und wenn du dann quasi vom Planet gehst, tust du den Tresor explodieren und dann ist es erledigt.
Gut, explodierende Tresor, das klingt nicht wirklich gut. Ein Satz, den ich auch wiederum sehr spannend finde, ist: Die Zukunft ist präsenter denn je und wirft weite Schatten in die Gegenwart. Was heißt das? Die Zukunft ist präsenter denn je?
Ja. Ich glaube, einerseits haben sie es gemeint mit den Möglichkeiten, die zum Auswählen in der Gegenwart sind, sind ja eigentlich auch immer Entwürfe vor Zukunft. Das heisst, wie die Wege sind sichtbar, die in die Zukunft führen. Und ich weiß ehrlich gesagt nicht mehr so genau, von wo das die Argumentation kommt. Ich glaube schon gemeint, dass eben die Themen, die ich glaube, die Zukunftsthemen, die uns werden beschäftigen in 10, 20, 30, 40 Jahren, die sind eigentlich recht gut sichtbar. Und wir haben jetzt schon viele von diesen Themen angesprochen. Eben, wo sind die Daten gesichert? Wer soll das Recht haben, über diese Daten zu bestimmen? Was ist mit einer Frage wie digitalen Testament? Was ist mit Verschmelzung von Mensch und Maschine? Was ist mit so Klassengesellschaft. Die Themen, die sind eigentlich mehr oder weniger, denke ich mir, eben, die sind eigentlich sichtbar. Und es ist eigentlich auch recht, also gewisse Konfliktlinien sind auch erkennbar und sichtbar.
Was heisst das, gewisse Konfliktlinien gibt es da?
Ja, eben, es ist für mich zum Beispiel klar, dass sich die Digitalisierungstreiber, die die Daten einsammeln wollen und Datenschützer gegenüberstehen. Oder es ist klar, dass Leute, die die Ranglistengesellschaft gut finden oder fördern, sich gegenüberstehen mit Leuten, die eine gleichberechtigte Gesellschaft wollen, wo keine so Konflikte, also wo keine so Klassen vorhanden sind oder weniger stark. Dann ist klar, dass die digitale Gesellschaft braucht wahnsinnig viele Ressourcen und Energien. Das ist klar, dass das zu Konflikten führt. Und man weiß ja sogar, welche Rohstoffe oder welche Rohstoffe das nötig sind, um Handys und so zu produzieren. Das meine ich mit so Sachen. Und weil wir eben von Evolution gesprochen haben. Und es wird ja so, es müsste schon sehr viel passieren, dass es nicht in die Richtung weitergeht.
Google erhält durch die Auswertung seiner Suchanfragen Hinweise auf die Zukunft. Grippeepidemien werden genauso vorausgesagt wie Wirtschaftskrisen oder Börsenkurse. Die Gemeinschaft profitiert, wenn das Internet der Dinge die Zukunft sieht, bevor sie da ist. Intelligente Bojen warnen die Menschen in Küstenregionen, bevor das Wasser überdurchschnittlich ansteigt. Ist es zulässig? Also das mal noch zu dem Thema Zukunft wirft ihre Schatten voraus. Du stellst da auch Frage, ist es zulässig, aufgrund der Auswertung von Google-Anfragen gesundheitspolitische Maßnahmen, präventive Kriege oder Währungsinterventionen zu tätigen? Darf die Zukunft die Gegenwart bestimmen? Kannst du die Frage beantworten?
Das sind alles schwierige Fragen. Ich bin dort in der Argumentation gesehen, wo ich gesagt habe, zum Beispiel Google weiss ja eben sehr viel über Krankheiten. Nehmen wir das Beispiel von Krankheitsepidemien. Google weiss ungefähr, wo sich mit grosser Wahrscheinlichkeit welche Krankheiten häufen. Wem gehört das Wissen? Wir steuern alle etwas dazu bei, dass Google das Wissen überkommt. Aber eigentlich ist dann Google der Konzern oder das Unternehmen, wir können auch andere Beispiele nehmen, wo die Medikamente am richtigen Ort herbringt. Oder wo wahrscheinlich, ich weiß nicht, wie es ist, aber wahrscheinlich sehr viele Informationen hat, die börsenrelevant sind. Und zwar eben bevor das eigentlich die anderen Leute haben. Also sie sehen eigentlich in Zukunft in dem, dass sie halt Google-Anfragen auswerten. Und dort stelle ich halt die Frage, nehmen wir das einfache Beispiel und sagen, Google realisiert einen Aktiengewinn aufgrund von gehäuften Anfragen auf Google. Und wem gehört das Geld näher? Wo sie damit verdienen.
Im Moment wahrscheinlich noch Google selber. Die Frage ist, du stellst einfach die Frage, wie will man so Sachen lösen in Zukunft?
Wie will man es lösen und eben tatsächlich, wem gehört es? Oder das Gleiche gilt ja beim Handy. Wir telefonieren alle miteinander und schreiben uns SMS. Und da entsteht ja wie eine soziale Karte der ganzen Schweiz. Wo auch relativ klar aufzeigt, wer steht im Zentrum von Kommunikationsströmen, wer beeinflusst viele andere Leute, weil er eben mit vielen anderen Leuten vernetzt ist. Jetzt, wir steuern alle etwas dazu bei, dass das Wissen entsteht, aber wir werden eigentlich nicht dafür entschädigt. Und das ist so ein bisschen, das ist eben die Frage, werden wir entgegnet oder ist das gerecht, dass dann, ein Swisscom oder wer so immer ist, aus dem Wissen Gewinn schlägt oder nicht? Das ist auch eine politische Frage, die offen ist.
Wenn wir gerade bei der Swisscom sind oder bei solchen Sachen, bei Unternehmen, wo Sachen wissen, wo man eigentlich wo sonst niemand weiss. Es hat ja da den NSA-Skandal noch gegeben. Du hast dort mal gesagt, du vermisst auch ein bisschen die Empörung über das Ganze. Nehmen wir es schon zu normal, dass es einfach so ist?
Ja, die meisten Leute sagen, ich habe nichts zu befürchten, wenn es um die Thema von Überwachung geht. Oder mir ist es gleich, wenn Migros meine Daten überkommt. Natürlich ist es wahrscheinlich in vielen Einzelfällen ist es irrelevant. Aber es hat auch eine gesellschaftliche Dimension, die eben dann nicht so irrelevant ist. Und ob jetzt dann die Empörung fehlt, es war schon so, es hat nicht irgendwie grosse Demonstrationen gegeben, wo 50'000 Leute wären auf die Straße gegangen, wie glaubst du, bei dem zweiten Irakkrieg, wo sehr viele Leute mobilisiert worden. Es ist einfach irgendwie gesellschaftlich nicht wirklich ein Thema. Und ich habe das Gefühl, politisch ist ja spielt im Moment im Wahlkampf, so wie ich das wahrnehme, ist völlig irrelevant. Was ja eigentlich erstaunlich ist, weil man sieht, wie die Fragen entstehen und die Konflikte werden entstehen. Und trotzdem, ja.
Who cares?
Ja, who cares, auf eine Art. Weil wir, ich glaube, es ist einerseits, weil wir halt täglich die Vorteile in Kauf nehmen und weil, wir es, uns vielleicht, weil es vielleicht zu abstrakt ist, ich weiß es auch nicht.
Das Gute ist ebenso böse, wie das Böse gut ist. Ist noch ein guter Satz aus dem Buch. Geht auch noch ein bisschen um die Zukunft und um die Entwicklung. Und um die Entwicklung geht es auch in deinem neuen Buch. Das heisst Offliner. Und ich habe zuerst einmal, also man kann sich so etwas darunter vorstellen, aber der Begriff Offliner, wie definierst du den?
Der Offliner ist jemand, der sich nicht vorschreiben will, wie die digitale Zukunft aussieht. Der selber mitbestimmen will, wie die digitale Zukunft aussieht.
Ist ein Offliner nicht einer, der sich zurückzieht und möglichst wenig Handy, Internet und so Sachen mit benutzen? Der ist ja dann offline.
Ja, für mich ist das einfach ein Typus, wo also es gibt dann im Buch gibt 16 verschiedene Typen. Und einer ist tatsächlich der, der nicht erreichbar kann sein oder ja, nicht erreichbar will sein, quasi aus Prinzip. Aber es gibt auch ganz andere und unterschiedliche Motive, um irgendetwas mitzureden, wie die digitale Zukunft soll sein. Entschleunigung oder Nachhaltigkeit oder Datenschutz oder Misstrauen in die ganze technologische Infrastruktur. Ich probiere aufzuzeigen, dass es sehr viele unterschiedliche Gruppen oder sehr viele unterschiedliche Motive gibt, um diesen selbstverständlichen Digitalisierungstreiber oder eben auch dieser Macht der Digitalisierungstreiber etwas entgegenzusetzen.
Du skizzierst ein Szenario, das zeigt, dass, wenn ich es richtig verstanden habe, dass so ein bisschen die Onliner, die sammeln sich zusammen in der Stadt, sie leben das Leben als vernetzt miteinander, näher aufeinander, mit Internet etc. Und die Offliner, die sich zurückziehen in die verlassenen Bergdörfer, wo die Häuser wieder beleben, wo verlassen worden sind, weil alle haben wollen ins Zentrum. Und dort das Leben ohne Social Media etc. leben. Ist das realistisch?
Ja, ich habe am Anfang, als ich das Buch geschrieben habe, mir das vielleicht zu hippiehaft vorgestellt, dass dann wirklich nur noch die Leute, die halt sich gegen die Fremdbestimmung wehren, tatsächlich sehr nahe mit der Natur leben und nur noch Landwirtschaft machen als Beruf. Und,
ihre Brot selber backen.
Ja, Brot selber backen. Und wieder Lager führen und Drogen konsumieren und malen und so weiter. Aber ich glaube, wahrscheinlich geht es mehr darum, halt, dass sie eine andere Struktur vom Internet haben, dass sie mehr auf Dezentralisierung setzen, dass sie mehr auf Selbstbestimmung setzen, eben zum Beispiel in Bezug auf wem gehören die Daten oder wer darf die auswerten. Also ich glaube, technologiefrei sich wirklich die Gegenbewegung vorzustellen, ist nicht unbedingt richtig.
Aber so offline, also jetzt auch in diesem Verständnis oder in meinem Verständnis, das gibt es ja auch heute, ist vor allem die ältere Generation, die einfach mit diesen neuen Sachen oder nichts zu tun hat, sterben die langsam aus. Kann man in Zukunft überhaupt noch leben als Offliner?
Ja, das ist eigentlich mehrschichtig, die Frage. Ich glaube, es sterben die aus, die nicht mit dem Internet geboren wurden. Ja. Aber es wird natürlich so sein, Stichwort Evolution, das geht immer weiter. Und in 50 Jahren sind dann wir vielleicht die, die nicht mehr so genau nachkommen und es uns erklären und uns vielleicht auch völlig egal ist, was Neues dazukommt. Der andere Aspekt. Was ist die Frage, ob die aussterben?
Genau, ob es überhaupt noch möglich ist,
zu leben. Ja, genau. Aber das ist so der eine Aspekt der Frage. Und der andere, da sind wir wieder beim Thema Zwang vor Digitalisierung und Social Score. Es ist natürlich schon denkbar, dass es nicht allzu fern Zukunft nicht mehr möglich ist, in einen Zug einzusteigen, wenn du keine Chipkarte hast. Oder zum Arzt zu gehen, wenn du keine digitale Krankenakte hast. Oder an Migros zu zahlen, wenn du keine Kreditkarte hast. Also das ist durchaus möglich, dass wir in vielen Lebensbereichen in so ein Szenario hineingehen, wo du gar nicht mehr auswählen kannst. Mache ich mit oder nicht. Und wenn du eben nicht mitmachst, dann bist du halt wirklich eben irgendwo durch, dran oder zumindest im alternativen System ja, dran, das aufzubauen oder so, zumindest sich gegen das Hauptsystem zu wehren.
Die Bücher, die wir jetzt darüber geredet haben, Schattenzeitalter, wie Geheimdienste, Suchmaschinen und Datensammler an der Diktatur der Zukunft arbeiten. Und das Buch Offliner, wo jetzt erscheint, die Gegenkultur der Digitalisierung. Die kann man auch übrigens bestellen im Internet unter stempflishop.com, also Stempfli mit AE. Das ist der Verlag, wo die Bücher erschienen sind. Das Buch kostet knapp 30 Franken. Jetzt haben wir vieles gehört, wir haben über die Zukunft geredet und als ich das alles gelesen habe, ich muss sagen, vieles von dem ist eigentlich in der Vergangenheit schon so gewesen. Also die Entwicklung hat sich, wie du sagst, beschleunigt, aber neu ist sie eigentlich nicht.
Nein, wahrscheinlich sind so Urthemen vom menschlichen Zusammensein, die sich wiederholen, einfach mit einem neuen technologischen Hintergrund. Ja,
wiederholt es sich immer wieder oder entwickelt sie sich weiter?
Ja, doch, wahrscheinlich entwickelt es sich schon weiter, in dem Sinn, dass die Fragen detaillierter werden oder eben, dass die technologische Umwelt anders wird, wo, ja. Ich glaube schon, dass es sich irgendwie weiterentwickelt. Aber gleich sind auch ein Muster, die sich wiederholen. Und wo es um Macht geht und Freiheit versus Sicherheit. Und es sind auch urmenschliche Fragen, die im neuen Kleid immer wieder kommen. Das kann man vielleicht schon so sagen.
Werden wir irgendwann an einen Punkt kommen, wo wir werden sagen, blöd, warum haben wir das nicht schon vorher gemerkt? Warum haben wir am Jean-Luc Gasselin nicht schon vorher zugelassen? Er hat uns davor gewarnt, dass es irgendwann einmal nicht so gut kommt. Meinst du, können Menschen in Zukunft vielleicht besser reflektieren was, zu diesen Themen? Fehlt es da noch an Informationen? Brauchen Menschen mehr Erkenntnis? Müssen die Leute zuerst auf das Maul fallen, bevor sie merken, dass etwas manchmal nicht so gut läuft?
Ja, ich weiß, es ist auch ein bisschen die Frage, welches Geschichtsverständnis das man hat. Also man sagt ja immer, der Mensch lernt nicht aus seinen Fehlern. Und wir wissen auch nicht so genau, mit was sich für Fragen die Altägypter beschäftigt. Hey, und Wissen geht auch verloren. Ich weiß es nicht. Zu jeder Zeit gibt es andere Fragen und gewisse Fragen sind auch immer gleich. Und die anderen Teile von Fragen beziehen sich halt spezifisch auf die technologische Umwelt, die da ist, oder die Ressourcen. Ich denke, die Ressourcen sind schon auch wichtig. Welche Ressourcen braucht eine Gesellschaft in dem Moment, um Wohlstand zu haben oder sich weiterzuentwickeln? Aber dort muss man sicher auch mehr die historische Perspektive noch berücksichtigen.
Okay, also ich fasse kurz zusammen. Man kann es nicht sagen.
Man kann nichts sagen, wie immer im Leben.
Also man kann doch nicht in die Zukunft schauen.
Ja, oder wie ganz am Anfang, je mehr Wissen man hat, desto weniger weiß man.
Ich möchte kurz noch die Möglichkeit im Publikum geben, die eine oder andere Frage zu stellen. Ist das Bedürfnis da? Der Herr möchte gerne eine Frage stellen. Ja, bitte. Kleiner Moment.
Entschuldigung, wie hat die Schweiz mit der NSA zusammengearbeitet? Weiss man das? Geheimdienst.
Nein, also ich persönlich, ich verstehe mich auch nicht so als Investigativjournalist, der dem nachgehen würde. Aber ich glaube, letztlich weiss man so Sachen nicht, wer mit wem zusammengearbeitet hat und so weiter.
Nochmal eine Frage aus dem Publikum.
Ich habe noch eine Anmerkung. Ich habe es noch spannend gefunden, wo du vorne gesagt hast, mit dem der Aufschrei hat dir gefehlt von den Leuten. Und ich glaube, also wenn ich mir jetzt das so überlege, hat das sehr viel auch damit zu tun, dass eigentlich noch niemand davon betroffen war. Direkt. Also, und das ist auch das, was ich sage, wo, wenn man jetzt in die Zukunft schaut, ist, und die Frage, die du vorhin gestellt hast, ob wir irgendwann zum Jean-Luc kommen, oder, nein, Joël-Luc, sorry, und dann sagen, sind wir, also, er hat es sich schon immer gesagt, und ich glaube, das ist, es kommt genau in dem Moment, wo wir merken eigentlich, wo es uns ans Leib geht. Eben, wenn man bei einer Versicherung nicht mehr reinkommt, wie man Daten hat, wo irgendwie, oder wenn Daten geheim verwendet werden. Ich glaube, der Punkt wird schon kommen.
Ja, ich glaube, eben, wir sind schon lange dort. Und du sagst, wir sind nicht betroffen. Natürlich ist niemand direkt, oder von uns wahrscheinlich direkt niemand betroffen, weil er nicht weiss, dass er wegen seinen Daten nicht einen Job hat bekommen. Aber wir wissen ja nicht, was bei den Arbeitgebern läuft. Und jeder von uns hat schon eine Zeitung, die anders aussieht. Und jeder von uns hat schon eine andere Timeline in Facebook. Also, ich glaube, betroffen sind wir schon. Aber was du richtig sagst, ist, es ist wie nicht sichtbar und darum auch nicht spürbar. Das ist wahrscheinlich das Problem.
Ja. Du sagst ja auch, man kann das auch ein bisschen pimpen. Also, man kann seinen eigenen Auftritt oder seinen Schatten, den man im Internet hinterlassen, kann man ja selber auch noch ein bisschen beeinflussen und noch ein bisschen besser machen, als er eigentlich ist.
Ja, also man kann natürlich sich entscheiden, dass man das nicht machen möchte. Das ist auch eine Variante. Und man kann, ja, es ist eine Designaufgabe oder ein Marketing studiert. Am Schluss ist es eine Marketingaufgabe, wie man auftritt
im Internet. Wer sich am besten kann verkaufen.
Ja, welche Foto man wählt. Welche Fotos dass du aus deinen Ferien postest. Ja, an dem kann man auch arbeiten, wenn man will.
Gibt es noch weitere Fragen? Eben so ein bisschen Zukunft etc. etc. Du hast so ein bisschen, eben auch in diesem Buch schaust du so ein bisschen, was sich könnte entwickeln. Was das ist so ein bisschen längerfristig, sage ich jetzt mal. Was ist kurzfristig, Sachen, die man noch nicht wissen, wo sich werden entwickeln?
Was wir nicht wissen?
Ja. Was könnte noch von uns suchen in den nächsten paar Jahren?
Ja, wir wissen, wir kennen sicher nicht so die Machtstruktur im Hintergrund, die allenfalls existiert. Das sind jetzt zwei Fragen in die Richtung gekommen. Ich glaube, wir haben auch nicht so einen guten Überblick, welche Ressourcen das knapp werden. Wir wissen nicht so genau, wie die Gegenbewegung wird aussehen. Einerseits in der Schweiz lokal und andererseits global. Also wir wissen nicht so genau. Man kann halt die ganze Digitalisierung ja auch global lesen, dass es reiche Staaten gibt, die halt die ganze Infrastruktur bestimmen, wo von Wirtschaft profitieren und so weiter Zugang zu den Netzwerken und Institutionen haben und andere, die dem ausgesetzt sind. Und wir wissen nicht so genau, wer sich die Staaten wehren. Wehren sie sich vielleicht schon in Form von IS oder anderen Gruppen? Also die ganze Gegenbewegung wird wahrscheinlich eher unterschätzt, habe ich das Gefühl. Also man geht im Moment immer noch davon aus, ja, es geht, die ganze Digitalisierung wird so weitergehen. Aber wahrscheinlich gibt es schon Hürden auf dem Weg oder Unterbrüche oder Störungen. Eben Stichwort Ressourcen, Stichwort Widerstand.
Du gibst in dem Buch zum Schluss noch ein paar Tipps. Ich möchte da auch zum Schluss noch
einen Tipp geben.
Zuschauer. Nein, ich möchte keinen Tipp geben, ich möchte deine Tipps weitergeben. Gestern im Publikum und auch den Zuhörern. Du sagst zum einen, hör nicht auf, dich zu spiegeln. Und mit spiegeln meinst du, Sachen im Internet zu posten.
Ja, genau.
Also
ich denke, für mich persönlich wäre die Einsicht falsch, wenn man sagt, aufgrund von drohender Überwachung oder von dem Scoring, das wir beschrieben haben, oder was auch immer, hört man auf, Sachen im Internet zu posten. Weil das Internet ist immer noch etwas Wunderbares und wird uns helfen, als Mensch intelligenter zu werden und hilft uns, mit anderen Menschen in Kontakt zu kommen. Und wenn wir Sachen aufhören, wenn wir aufhören, unsere Meinung zu sagen im Internet und bei jedem Foto das Gefühl haben, ich darf das nicht posten, weil ich vielleicht später keinen Job wegen dem bekomme, dann sind wir an einem ganz schlechten Punkt. Weil dann wagen wir eigentlich gar nicht mehr zu machen.
Weitere Tipps sind, vernetze dich. Das spielt in das, was du jetzt gerade gesagt hast. Und sei kein Opfer. Mhm. Wie meinst du das?
Das ist auch eine Frage, die wir auch angeschaut haben, im Sinne von, jeder von uns hat die Möglichkeit, an dieser digitalen Zukunft mitzuschaffen, indem dass man Sachen kauft oder nicht kauft, indem dass man eine Partei gründet, indem dass man eine politische, indem dass man geht, abstimmen. Also, man ist ja dem nicht schonungslos ausgesetzt. Man hat durchaus die Möglichkeit, im Kleinen mitzubestimmen.
Sei sorgfältig mit deinen Daten und reflektiere deinen Konsum. Also das ist eigentlich selbsterklärend. Und dann sagst du noch, du bist die Zukunft. Mhm. Also weitermachen wie bis jetzt, heisst das eigentlich?
Bewusst digital leben in dem Sinn. Bewusst digital einkaufen, bewusst mit seinen Daten umgehen, bewusst überlegen, wie könnte es weitergehen.
Gut, Joel, merci vielmals, dass du hierher gekommen bist und dir uns deine Sicht von diesem Thema kundgetan hast. Und als Dankeschön kommst du da noch ein Geschenk über feine Schoki, Winterthur-Schoki.
Merci vielmals.
Danke. Ja, der nächste Stadttag der ist am 21. Mai. Dann das Gast ist Ex-Miss Linda Fee. Was sie Spannendes erlebt hat, nach ihrer Zeit auch als Miss, das erzählt sie uns dann. Das aktuelle Programm und weitere Infos gibt es auch auf www.stadttag.ch. Besten Dank fürs Interesse, gute Zeit, einen schönen Abend.